Maranatha. Ja. Ich freue mich, dass ich heute bei euch bin, denn ich habe heute ein Thema mitgebracht, was alle Christen eigentlich glauben. Was alle Christen sich auf ihre Fahne oben draufstehen haben lassen und dennoch, wenn du die Christen fragst, jeder was anders glaubt. Aber leider auch in der Adventgemeinde jeder was anders glaubt. Es ist das Thema, was wir sagen würden, was den Spätregen später auslösen wird. Es ist die Gerechtigkeit aus Glauben. Was bedeutet es? Was ist das? Welche Gerechtigkeit? Welcher Glaube? All das werden wir heute herausfinden. Und wir werden Dinge vielleicht heute hören, was dem einen oder anderen vielleicht nicht gefallen wird, weil es eine Minderheit ist, wo die wenigen an das glauben. Aber ich bitte euch, alles natürlich nachzuprüfen. Und wenn ihr merkt, es ist die Wahrheit, dann nicht zu schauen, ob das wenige glauben oder viele glauben. Denn das interessiert nicht. Wenn es die Wahrheit ist, dann nimm es an. Und schau nicht, ob es bequem oder unbequem ist. Gerechtigkeit aus Glauben. Ich lade euch ein, mit mir nochmal niederzuknien, um Gott anzubeten, dass er seinen Geist unter uns sendet, dass er eure Herzen aufmacht und mir hilft, dass ich ihm nicht im Weg stehe. Denn dieses Thema hat doch Sprengstoff in sich. Und selbst in der eigenen Adventgemeinde Sprengstoff. Also es wird mit Sicherheit heute Leute geben, die da rausgehen und sagen, wenn der Dominik nochmal nach vorne kommt, gehe ich nicht mehr hin zu ihm. Das wird sicherlich geben. Lieber Vater im Himmel, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du jetzt hier bei uns bist. Dass du deinen Geist uns schenken mögest. Wir wollen die Verheißung von Jesus Christus annehmen, wo er sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und diese Verheißung, die brauchen wir jetzt und die wollen wir jetzt in Anspruch nehmen. Bitte sei du bei uns. Helfe uns, dieses Thema zu verstehen und dieses Thema anzunehmen. Hab Lob und Dank dafür in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Wir fangen mit zwei einfachen Texten an, weil man geht bei einer Lehre immer von einfach zu etwas immer Schwierigerem. Niemals baust du eine Lehre auf von schwer auf leicht verständlich. Immer die Grundlage und dann wird es immer tiefer. Gottes Geist zieht dich immer weiter rein. 1. Johannes Kapitel 5. 1. Johannes Kapitel 5. Und dort die Verse 1 bis 3. 1. Johannes Kapitel 5, die Verse 1 bis 3. Ich fange an. Jeder. Das ist schon mal ein Wort, oder? Jeder. Nicht manche oder wenn's Gott mit dir gut meint oder wenn der Pastor dich besonders lieb hat. Nein, die Bibel sagt jeder. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren und jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Hieran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote befolgen. Jetzt kommt der Punkt. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Was haben wir hier erfahren von dem Johannes? Wir haben erfahren, dass jeder, der glaubt, Achtung, nicht an den Sabbat glaubt. Nicht der an die Adventgemeinde glaubt. sondern der, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes ist. Was bedeutet denn Christus?
Der Gesalbte.
Der Gesalbte. Und was bedeutet Gesalbte? Der Erlöser, der Heilsbringer. Glaubst du wirklich, dass Jesus der Heilsbringer ist? Der dich von den Sünden rettet? Ja, von welchen denn? Von denen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe? Oder von denen, die ich in der Zukunft mache? Oder von denen, die er mir für immer wegnimmt und ich sie nicht mehr tun möchte? Merken wir, hier steckt schon allein Sprengstoff drin. Von welchen möchtest du denn befreit werden? Von Vergangenheit? Oder von Zukunft? Oder von der Gegenwart? Dann erfahren wir auch, dass dieser Glaube auch die Liebe Gottes mitbringt. Also nicht nur, dass du plötzlich in Anführungsstrichen geheilt bist, sondern dieser Glaube führt zur Liebe Gottes. Jetzt würde man schon fast sagen, bitte bleib stehen, Johannes, das ist schon viel zu viel. Der Johannes setzt noch eins drauf, der sagt, und dann liebst du auch jeden, der auch glaubt an Jesus Christus. Den hast du lieb, mit dem bist du sofort im Geiste eins. Und dann das allerletzte, wo wir heute denken würden, Hilfe. Johannes sagt, dass du so weit kommst, dass du nicht die Gebote hältst, sondern dass sie für dich leicht sind. Merk mir, was der Johannes sagt, es ist fast unmöglich. Wir versuchen mit aller Kraft, die Gebote zu halten. Es gelingt uns nicht. Der Johannes sagt, wenn du diesen Glauben hast, ist die Gebote für dich leicht. Das ist so, wie wenn ich zu dir sage, mach mal fünfmal so. Das sagt der Johannes. Können wir uns jetzt vorstellen, warum alle Christen an die Gerechtigkeit Jesu glauben, aber jeder unterschiedliche Auffassung ist? Wir setzen noch eins drauf. Der gleiche Schreiber, Offenbarung Kapitel 14, Vers 12. Der Zusammenhang ist in Vers 12, dass die dritte Engelsbotschaft, wir werden nicht über sie jetzt sprechen, weil Gerechtigkeit aus Glauben ist eigentlich die dritte Engelsbotschaft. Wir werden aber jetzt diese Symbole nicht deuten, zeithalber, aber ich will den Zusammenhang deutlich machen. Da spricht der Johannes, dass es eine Zeit hier geben wird, wenn du da deinen Glauben frei auslebst, musst du dich entscheiden, ob du kaufen und verkaufen oder ob du Gottes Gebote halten möchtest. Das ist der Zusammenhang. Und wenn du nicht mehr kaufen und verkaufen kannst, tut mir leid, dann steht Verhungern, Verdursten. Verdursten geht vielleicht, weil jeder kennt von uns vielleicht eine Quelle. Aber die wird vielleicht bewacht sein von Soldaten, von Polizisten. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kann die Zukunft jetzt sehen. Aber vielleicht an Wasser kommt man vielleicht irgendwie ran. Aber wie willst du an Essen rankommen, wenn du keinen großen Garten hast, keinen Supermarkt mehr reingehen darfst? Wie willst du hinkommen? Und da, jetzt kommt Vers 12. Hier ist die Geduld oder das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu haben. Also allein hier können wir schon wieder feststellen, dass Gerechtigkeit aus Glauben was immer mit was zu tun hat. Mit dem Halten der Gebote Gottes. Diese zwei sind eins. Evangelium und die Gebote Gottes sind zusammen. Sie sind so wie Bruder und Schwester. Wenn du das Evangelium vom Gesetz wegnimmst, dann hat das Evangelium gar keine Kraft. Ist kraftlos. Kein Sinn mehr, richtig. Aber wenn du das Evangelium wegnimmst, so was wir oft gern machen, und schau nur auf die Gebote. Wie viele Gebote kann mich erlösen? Das haben wir vom 1. Johannes 5 gelernt. Jeder, der den Sabbat hält. Nee, jeder, der an den Christus glaubt, an den Sohn Gottes, das ist es. Kein Gebot der Welt kann dich befreien. Gibt's nicht. Kein Sabbat. Kein Sabbat. Die Wahrheit, keine Frage. Aber es wird dich nicht erlösen. Kein Zehnten geben, kein Geld in Klingelbeutel. Sondern es ist der Glaube. Der Glaube, der dich befreit. Doch hier ist der Unterschied, dass du nicht auf der Insel Hawaii im Urlaub zu der Erkenntnis kommst, die Gebote sind nicht schwer. Selbst das ist schon ein Wahnsinn. Sondern hier inmitten der Krise, wenn die ganze Welt gegen Gottes kleines Volk kämpfen wird und sagen wird, wenn du nicht die staatlichen Regeln befolgst und deine göttlichen Gesetze entehrst, wirst du vom Kaufen und Verkaufen gesondert sein. Und jetzt, sagt der Johannes, hier zeigt auf eine Gruppe, sind die, die da ausharren. Also anscheinend, der Glaube bringt nicht nur Gehorsam mit, was dir leicht fällt, sondern er bringt dir auch Geduld mit, Ausharren mit. Aber wie kann das möglich sein? Von was für einem Glauben redet hier der Johannes? Wie bekomme ich diesen Glauben? Und nochmal, an was soll ich genau glauben? Jesus, der Christus ist. Ja, es ist viel. Da wollen wir uns ein bisschen nähere Gedanken machen. Aber wir erkennen schon mal, dass wahre Glaube immer Gehorsam mit sich bringt. Es ist nie so, dass du sagst, wenn ich Glaube habe, dann ist das alle andere mir wurscht. Nee, Glaube bringt immer Gehorsam mit. Selbst dann, wenn es für dich nur Nachteile gibt. Selbst dann. So, wir wollen jetzt uns diesen Jesus Christus mal anschauen. Denn er ist es ja, an den wir glauben sollen und durch diesen Glauben wir befreit werden sollen. Wir nehmen den nächsten Text, der total einfach ist, den jeder kennt. Johannes Kapitel 14. Johannes Kapitel 14, Vers 6. Danke dir. Das sagt Jesus. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Kann man sich das vorstellen? Keine Gebote halten, kein Geld in Klingelbeutel, nichts bringt dich näher zu Gott, sondern nur Jesus Christus. Das ist ein Satz, den würden alle Christen sofort unterschreiben. Deswegen sind wir Christen und nicht Buddhisten oder Muslime. Aber was bedeutet der Text? Denn Jesus sagt jetzt noch drei Punkte, was das bedeutet. Er sagt, ich bin der Weg. Also mit anderen Worten, an Jesu Leben, siehst du, kannst du einen Weg erkennen. Also muss mein Glaube diesen Weg verstanden haben. Und dann sagt er noch, ich bin die Wahrheit. Also mit anderen Worten, alles, was Jesus sagt, gehört zu diesem Glauben dazu. Und dann sagt er noch, ich bin das Leben. Also das Leben, was er dir und mir schenken möchte. Das bedeutet aber auch, wenn ich irgendein kleines Detail über diesen Jesus anders glaube, weil ich entweder eine falsche Lehre gehört habe oder weil ich vielleicht falsch erzogen worden bin oder weil ich einfach aus Bequemlichkeitsgründen sage, das gefällt mir nicht, das nehme ich nicht an. Ganz egal was, wenn du ein Detail von Jesus veränderst, veränderst du auch was automatisch? Deinen Glauben. Denn das ist ja das, was der 1. Johannes 5 sagt. Jeder, der an Jesus, der Christus ist, glaubt. Also ist alles entscheidend, dass wir diesen Jesus so nah wie möglich verstehen, erkennen und annehmen. Dann wollen wir mal mit diesem Weg starten. Von wo kam denn Jesus? Von wo kam er denn? Vom Himmel. Also muss ich erst mal gucken, was denn Jesus ist. Von wo kommt er denn? Was ist er denn? Und hier können wir leider schon zu manchen Christen, zwar nur zu einer Minderheit, aber schon zu manchen Christen schon winken, denn die verlassen uns jetzt bereits schon. Aber das ist der Weg. 1. Johannes 5, wollen wir noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. 1. Johannes 5. Vers 10 bis 12. Wir haben wieder das gleiche Spiel. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat Gott zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Jetzt kommt Vers 12. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Achtung, da heißt es auch wieder, nicht wer die 10 Gebote hält, hat ewiges Leben. Nicht wer Geld in Klingelbeutel neiwirft, hat ewiges Leben. Sondern wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben. Also jeder bitte, der heute aus der Tür rausgeht, bitte sich fragen, hab ich den Sohn Gottes? Ja oder nein? Und wenn wir jetzt sehen, dass Jesus dieses ewige Leben in sich hat, ja, was ist dann Jesus? Er ist 100% Gott. Wenn Jesus dieses Leben hat, was er dir geben will einmal, und die Bibel sagt, schon jetzt hat, dann ist Jesus Gott. Denn wer hat sonst unsterbliches Leben, ewiges Leben? Wir können einen anderen Text lesen. Johannes Kapitel 5, Vers 26. Johannes Kapitel 5, Vers 26, der ist jetzt nicht ganz so bekannt, entschuldigt bitte, aber ich muss den Text aufzeigen, damit wir alle erkennen, dass Jesus wirklich auch Gott ist. Ja? Johannes 5, Vers 26, denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben, in sich selbst. Ganz einfach. Jesus hat Leben in sich selbst. Von wem er es bekommen hat, spielt erstmal gar keine Rolle. Er hat Leben in sich selbst. Also ist Jesus wirklich der Sohn Gottes. Ganz einfach. Und dieses ist eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist und in die Natur geht, nicht schwer. Denn wenn ein Affe ein Kind gebiert, was ist dann dieses Kind? Ist es dann ein Löwe? Ist es dann ein Maikäferle? Nein, es ist ein Affe, 100%. Ganz einfach, wenn ich ein Baby zeuge durch meine Frau, ist das Baby 100% Mensch. Nur bei uns trifft der Vergleich natürlich weniger zu, weil dieses kleine, hilflose Baby, es kann noch nichts machen. Das stimmt. Das ist zwar 100% Mensch, aber wir würden sagen, es ist schwach und braucht noch meine Hilfe. Ja, das ist natürlich bei der Göttlichkeit nicht gegeben, keine Frage. Aber es gibt keinen Zweifel dran, wenn Jesus der Sohn Gottes ist, dass er die Eigenschaften vom Vater alle hat. Was passiert aber? Das verabschieden wir wieder ein paar Leute bestimmt. Was passiert denn, wenn Jesus auch Gott ist? Was hat er dann auch Anrecht? Dass er auch angebetet werden dürfte. Gibt es eine Stelle in der Bibel, wo Jesus angebetet wird? Also wir haben ein paar Stellen, wo Engel angebetet werden. Und was machen die Engel? Die verwehren es. Die sagen bloß nicht, steh wieder auf. Aber wir haben in der Bibel auch Texte, wo Jesus angebetet wird. Von einer Gruppe, wo ich sagen muss, das ist unwahrscheinlich. Also das ist der Wahnsinn. Wenn sie nicht in der Bibel stehen würde, ich würde es nicht glauben euch. Es waren die Weisen aus dem Morgenland. Die beten ein Baby an. Geschwister, das könnte irgendeins sein. Nein, ihr Glaube war, dass aus diesem Baby der Retter wird. Nicht die Jünger, die schon gesehen haben, die tollen Wunder. Da fällt es mir auch einfacher, oder? Wenn du aus 5 Brote, 2 Fische, 5000 Leute sättigst, da fällt es mir auch leichter zu sagen, ey, das ist einer. Diese Weisen aus dem Morgenland beten ein Baby an, wo du dir denken könntest, Moment mal, vielleicht ist es gar nicht der Sohn Gottes. Vielleicht ist das ein anderes Baby. Versteht ihr, was ich meine? Was die für einen Glauben da eigentlich aufbringen? Und sie bringen ihm sogar noch Geschenke dar. Wir kennen noch Johannes Kapitel 9 bei meiner letzten Predigt oder vorletzten Predigt, der Blindgeborene, der dann zu Jesu Füßen fällt und anbetet. Wir haben Offenbarung Kapitel 5, wo die 24 Ältesten auf die Knie gehen und sagen, wer ist würdig zu nehmen, das Siegelbuch. Ja, ihr kennt es. Gut. Wir gehen wieder ein Stück weiter. Und zwar jetzt zu dem, was die meisten Menschen glauben und was auch gut so ist. Was bringt mir ein Glaube an einen Gott, der so toll ist, der super Wunder tun kann, wenn ich aber nicht so toll bin? Was habe ich davon? Was bringt es mir, wenn ich einen Außerirdischen sehe, der den Baum rausreißt und so macht? Habe ich irgendwas davon? Also merkt ihr, mein Glaube bedarf nicht nur einen Gott. Es ist natürlich toll, weil ich dann es leichter habe zu wissen, der kann alles, keine Frage. Aber wenn ich doch ein Mensch bin, was habe ich dann von so jemandem? Da habe ich nichts. Also was ist der Weg wieder von Jesus gewesen, als er auf diese Erde kam? Er kam dann als Mensch, als Baby. Oh, jetzt wird es interessant. Weil jetzt kann ich ein bisschen mehr mit ihm identifizieren. Jetzt kommt er auf meine Ebene hinunter. Deswegen darf ich immer noch nicht vergessen, dass er Gott ist. Weil sonst müsste ich sagen, er ist schwach. Wie will er denn mal helfen und alles? Keine Frage. Aber jetzt kommt er zu mir als Mensch. Und da gibt es leider zwei verschiedene Arten von Glauben. Wie Jesus kam. Aber die Bibel sagt es eigentlich eindeutig. Ich weiß manchmal nicht, warum 90% der Christen da so Probleme haben damit. Es macht, wir wollen es lesen. Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8 und dort die Verse 3 und 4. Römer Kapitel 8, Vers 3 und 4. Denn das dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war. Erstmal bis hierhin. Wir merken, das, was ich am Anfang gesagt habe, trifft hier voll zu. Die 10 Gebote haben keinerlei Kraft für dich, weil du ein sündiger Mensch bist. Keine Kraft. Sie zeigen dir es auf. Achtung, ich möchte, dass du das und das nicht tust. Keine Frage. Aber sie haben keine Kraft, in dir irgendwas zu bewirken. Kleines Beispiel. 10. Gebot. Du sollst nicht begehren. Jetzt siehst du, dass dein Nachbar 5 Häuser hat oder 5 Autos hat. Entschuldige, ich nehme irgendein Beispiel. Ja, deine sündige Natur verleitet dich zu sagen, Mensch, ich gehe früher in die Arbeit wie der, ich komme später aus der Arbeit, aber ich habe keine 5 Autos. Versteht ihr? Und schon bewirkt sich das was in mir. So ein bisschen so, der Neid kommt schon am Anfang gleich auf. Ja? Ja, was habe ich dann von diesem 10. Gebot? Es zeigt mir nur auf, dass ich es nicht tun soll. Aber wenn in meinem Herz der Wunsch aufkommt, merk mir, was hier der Paulus sagt. Es hat keine Kraft für dich. Das heißt nicht, dass es deswegen keinen Sinn hat. Im Gegenteil, natürlich. Aber es kann erstmal dich nicht retten. Es kann dir nicht helfen, dieses Gebot halten zu können. Da bedarf es jetzt was, damit es passieren kann. Und jetzt geht der Text weiter in Vers 3. Nochmal von vorne, denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte. Warum? Damit die Gerechtigkeit oder die Rechtsforderung, die das Gesetz verlangt, erfüllt wird in uns, die wir nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Hier verabschieden wir leider schon den größten Teil der Christenheit und manch einen Adventisten auch. Also Gott sieht, der Dominik ist ein sündiges Wesen. Er hat ein sündiges Herz, eine sündige Natur. Oder wir können auch sagen, eine gefallene Natur. Jetzt hat er die 10 Gebote und es ist gut so. Dann weiß er, was richtig und was falsch ist. Aber er kann es von sich nicht halten. Ich will es mal vergleichen mit einem Heroinsüchtigen. Wenn der Polizist dich erwischt, dass du Heroin nimmst, hat es viel Sinn, dem das Heroin wegzunehmen? Natürlich ist es eine Aufgabe, aber hat es viel Sinn, einem Heroinabhängigen zu sagen, nimm kein Heroin mehr, das ist schade für deinen Körper. Ja, was macht der normalerweise, der Heroinsüchtige? Er guckt so schnell wie möglich an Geld ranzukommen, dass er das nächste Mal sich diesen Stoff besorgt, oder? Entschuldige, dass ich so widerliche Beispiele habe, aber genau das ist es ja. Jetzt einfach mir das Gebot hinzuklatschen oder in der Sabbatschule zu zeigen, du sollst nicht lügen, wenn doch mein ganzes Verlangen danach ist, eine Selbsterhöhung zu haben. Ja, was bringt das Gebot? Ich habe keine Chance, es zu halten. Und jetzt sagt Gott, sende ich meinen Sohn, damit er die Sünde in deinem Fleisch erledigt. Und jetzt sagen alle noch brav so. Aber jetzt beim nächsten Satz sagt jeder, macht es einen Sinn, dass Gott Jesus schickt mit der Natur von Adam vor dem Sündenfall? Wie war die Natur von Adam, bevor der Sündenfall von ihm kam? Hatte der Adam vor dem Sündenfall eine gefallene Natur? Nein! Da war keine Sünde in Adam. Er hatte keine gefallene Natur. Der konnte die Gebote Gottes einfach so halten. Aber wir haben gesehen, dass Satan trotzdem einen zu Fall bringt mit einer ungefallenen Natur. Denn er hat von dem Baum der Erkenntnis gegessen. Deswegen macht es keinen Sinn, Geschwister, zu sagen, Jesus hatte die Natur von Adam, bevor er sündigte. Ja, dann kann er die Sünde in mir gar nicht verdammen, weil ich habe diese Natur gar nicht. Ich habe eine ganz andere. Ich habe die Natur von Adam bekommen nach dem Sündenfall. Also muss Jesus mit einer gefallenen Natur gekommen sein, um die Sünde in meinem Fleisch zu vernichten. Und dann kann er mir auch helfen, dass ich nicht mehr nach dem Fleisch der Lust leben möchte, sondern nach dem Geist, wie es heißt, des Gesetzes. Nicht mehr nach dem Fleisch. Also mit anderen Worten, Jesus war natürlich sündlos, keine Frage, aber er hatte die gleiche oder eine gefallene Natur wie der Mensch. Damit er dir helfen kann. Wir können einen Text lesen, Hebräer Kapitel 2. Wobei wir diesen Text gar nicht bräuchten. Wir hatten es in Römer Kapitel 8, Vers 3 deutlichst gelesen. Aber es ist immer gut, wenn man mehrere Texte hat. Ja? Hebräer Kapitel 2, ab Vers 14. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt. Warum? Um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. Warum? Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Denn er nimmt sich doch wohl nicht der Engel an, sondern der Nachkommenschaft Abrahams nimmt er sich an. Achtung, Vers 17. Daher musste er in allem, ist das so schwer, das Wort allem? Ich finde, das Wort allem ist kein schweres Wort. Ich weiß nicht, warum man da so verschiedene Richtungen da rumgehen kann. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer hoher Priester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Ganz einfach. Gott hat gesagt, es hat keinen Sinn, wenn ich jetzt euch meinen Sohn schicke und der kommt jetzt als Powerman, als Gott hier auf die Erde. Dann könntet ihr ihn zwar alle anbeten und findet den alle toll, aber zu Hause in meinem stillen Kämmerlein habe ich trotzdem meine Ich-Sucht, dass ich erhöht werde, dass ich toller bin wie du, dass ich mehr Geld habe wie du, in der Arbeit mit dem Ellenbogen rangehe, dann nützt mir euer Gebot überhaupt nichts. Das könnt ihr mir jedes Mal in der Sabbatschule erzählen. Ich habe nichts davon, weil wenn ich in meinen eigenen vier Wänden bin, habe ich eh keine Lust danach. Deswegen sagt Gott, muss ich das Problem anders lösen. Mein Sohn muss auch als Mensch kommen. Und jetzt kann er dir und mir helfen. Wir hatten es das letzte Mal gehört mit dieser Heiligtumsbotschaft. Wir haben es hier gerade wieder gelesen. Wir werden jetzt nicht wieder darauf eingehen mit dem Hohepriester, dass er für dich dient und dir die Sünde sühne. Hatten wir das letzte Mal alle. Aber dazu führt es hin, einen Glauben zu haben. Was sagt Johannes? Der sagt, die Gebote sind nicht schwer. Weil es jemand gibt, der für dich den Sieg schon errungen hat. Jetzt ist natürlich bei Jesus, oder wir lesen noch einen Text, bevor wir auf Jesus gleich eingehen nochmal. Galater 4, Vers 4 ist eigentlich der Paralleltext zu Römer 8. Nur, dass ihr seht, dass wir nicht auf einem Bein stehen. Ist immer gefährlich, wenn man nur einen einzigen Bibeltext hat. Ist immer gefährlich. Galater 4, Vers 4 bis 6. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz. Warum? Damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren. Das sind wir. Damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen. Das ist der Sinn dafür, warum Jesus gekommen ist als Mensch. Damit er dich befreit von der Sünde. Deswegen am Anfang meine Eingangsfrage in 1. Johannes 5, was sich so schön anhört. Glaubst du, dass Jesus der Christus ist? Ja, aber was glaubst du direkt? Dass er deine Sünden in der Vergangenheit heilt? Dass er deine Sünde jetzt heilt? Oder dass er dir hilft, ein neues Herz zu bekommen, wo du gar nicht mehr das Verlangen hast, zu rebellieren. Merken wir jetzt, warum sich die Geister in Anführungsstrichen scheiden. Weil das bedeutet, ich habe langsam keine Ausrede mehr für meine Lieblingssünde. Die Begründung, ich bin ein sündiger Mensch, die trifft nicht mehr zu. Denn wenn du diesen Glauben hast, dann hast du auch den Glauben, dass dieser Herr Jesus dir helfen möchte, dir Barmherzigkeit schenken möchte, dir den Geist des Lebens schenken möchte, dass du deine Lieblingssünde gerne, nicht unter Zwang, gerne lässt. Ich verstehe die Christen, dass sie sagen, das nehme ich nicht an. Lass uns lieber glauben, dass Jesus als umgefallene Natur kam. Dann habe ich nämlich immer noch eine Ausrede. Aber es ist nicht biblisch, Geschwister. Und dieser Glaube wird mich nie dazu führen, dass ich die Gebote Gottes gerne und leicht empfinde. Es wird nie dazu führen. Was haben wir gesagt? Ein kleinstes Detail an Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, verändert auch meinen Glauben. Jetzt müssen wir bei Jesus sagen, was war bei Jesus anders? Das müssen wir auch deutlich sagen, weil sonst benutzt Satan diese Predigt zu seinen Gunsten. Das wollen wir natürlich auch nicht. Was passiert, wenn ich nie sündige? Was habe ich dann logischerweise nicht? Oder anders gefragt, wenn ich in meinem Leben noch nie, verzeiht mir meine widerlichen Beispiele, aber ich brauche diese Beispiele, um es euch zu zeigen. was passiert oder was löst es in mir aus, wenn ich noch nie eine Schokolade gegessen habe? Jetzt sehe ich dich einfach im Einkaufswagen, du hast ein Stück Schokolade. Ich hocke hinter dir. Ich habe in meinem Leben noch nie das gegessen. Nur mal als Beispiel. Ich weiß, es gibt niemanden, der noch nie... Wir denken nur mal drin. Jetzt hinter mir ist aber jemand, der jede Woche eine Schokolade isst. So. Wir sind am Supermarkt, an der Kasse. Ich schaue jetzt den Bruder an. Was ist denn das Schwarze da? Schoketten steht drauf. So. Was passiert mit dem, der hinter mir ist, der das auch sieht? Wem läuft das Wasser im Mund zusammen? Mir, der es noch nie probiert hat, wo ich gar nicht weiß, was es ist? Oder der hinter mir, der schon jede Woche isst? Merken wir? Bei mir, mich kriegt jetzt Satan dazu, diese Schokolade vielleicht zu nehmen durch Neugierde. Aber nicht, dass mein Hang danach ist. Versteht ihr, was ich meine? Während der hinter mir, den seine ganzen Geschmacksknospen, seine ganzen Stimmen sagen, wollen wir nicht auch noch eine mitnehmen? Entschuldige für das Beispiel, das ist was Harmloses, ihr wisst, was ich meine. Aber das jetzt auf die Sünde betrachtet, wenn natürlich nie einer sündigt, hat er auch den Hang zur Sünde nicht. Das ist ganz logisch. Während du, der du sündigst, der hat den Hang immer danach. Und wir sind vom Geist der Weissagung wirklich angehalten worden, wenn wir über das Thema sprechen, immer zu deuten, dass Jesus sündlos war. Nicht, dass Satan sagt, naja, vielleicht hat er doch mal gesündigt, oder? Und dass er den Hang zur Sünde nicht hatte. Jetzt kann man doch aber sagen, Moment mal, wenn Jesus aber den Hang zur Sünde nicht hat, dann ist er doch anders wie ich, oder? Wann möchte Jesus dir auch den Hang zur Sünde wegnehmen? Was sagt Jesus zu dem Nikodemus? Wer kann nur ins Reich Gottes kommen, wenn man? Wenn du von Neuem geboren bist. Das heißt, wenn du mit dem Heiligen Geist getauft worden bist. Das heißt, wenn du ein neues Leben mit Christus begonnen hast. Dann bist du neu geworden. Dann will Jesus dir den Hang von der Sünde wegnehmen. So wie bei Jesus. Jesus kam quasi als Neugeborener oder als Getaufter, in Anführungsstrichen, vom Heiligen Geist gezeugt. Er war von Anfang schon wiedergeboren. Das ist der einzigste Unterschied. Aber jetzt könnten vielleicht andere sagen, ja Moment mal, dann hat er ja einen Unterschied. Weil ich muss ja erst zum Christen, in Anführungsstrichen, verzeiht mir das Wort, werden. Aber da können wir ganz einfach sagen, Moment mal, wenn du nicht wiedergeboren bist, ist eh für dich alles vorbei. Ist eh wurscht. Wir können nur dieses Beispiel nehmen, ein wiedergeborener Christ, der sich für Jesus entscheidet, im Vergleich zu Jesus, der als Mensch kam, der wiedergeboren ist. Die Frage, naja, aber der andere, der kam erst zur Wiedergeburt, stellt sich nicht, weil er war eh nicht bei Gott, war eh Feierabend. Ohne Christus kannst du nichts tun. Gut, jetzt wollen wir gucken, wie dieser Glaube funktioniert. Johannes 12, was passiert jetzt? Wir haben gesagt, Jesus ist der Weg. Also er war Gott, oder ist Gott, entschuldige. Er kam auf diese Erde, er nahm unsere menschliche Natur an, hat den Kampf mit Satan besiegt, hat dir jetzt die Kraft geschenkt, wenn du es annimmst und glaubst, siegreich zu werden. Was ist aber jetzt mit Jesus passiert? Es gehört auch zu dem Glauben dazu. Wir dürfen nicht hier stehen bleiben. Jesus wurde erhöht. Gehört auch zu dem Glauben dazu. Ja, was bringt mir ein toter Jesus im Grab? Verzeiht mir denn, dass ich so offen bin. Was habe ich davon? Der ist ja mausetot, da kann ich nichts davon anfangen. Das ist immer für mich so ein Wahnsinn, wie diese Buddhisten ihren Buddha verehren. Der ist doch tot. Angenommen, der war wirklich so ein friedlicher Mensch. Glaube ich, alles schön und gut, kein Thema. Aber, Entschuldigung, was habe ich von dem, wenn der tot ist? Der mag der schönste Mensch gewesen sein und der tollste und der liebste, keine Frage. Ich stelle das nicht in Zweifel, aber was habe ich davon? Nix, er ist ja tot. Johannes Kapitel 12, Vers 32. diesem Vers ist auch wieder ein Wort so in Anführungsstrichen unverschämt, dass man es fast gar nicht glauben kann. Johannes 12, Vers 32. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde?
Ich jage zu mir ziehen.
Dieses Wort kann ich eigentlich nicht verstehen. Alle zu mir ziehen. Wenn ich manchmal in der Stadt bin und mit so ein paar Büchern, dann kommt Satan in meinen Gedanken und sagt, du den nicht. Den brauchst du das Buch nicht. Den schau mal, wie der ausschaut. Aber hier heißt, ich werde alle zu mir ziehen, jeden. Merkt ihr, wie schwer das eigentlich ist? Jeder muss sich bewusst je gegen Jesus entscheiden. Wenn er auf das Kreuz sieht, wo Jesus hängt, zieht Jesus ihn. Und damit du ja nicht da dabei bist, musst du eine Entscheidung gegen Jesus treffen. Dann nützt dir das nichts, das stimmt. Aber er zieht jeden. Wir denken immer, er zieht dann, wenn ich dir ein Buch geschenkt habe, wenn du in Gottesdienst gekommen bist, wenn du eine tolle Predigt gehört hast. Nein, er sagt, wenn er erhöht ist, zieht er alle zu mir. Alle. Du musst dich nur natürlich dagegen entscheiden, das ist klar. Aber merkt ihr, was das für ein Glaube ist? Ein Glaube, wo ich weiß, Jesus zieht mich. Habe ich so einen Glauben, der mich immer zieht? Immer zum Guten, zu Christus hin. Nicht im Gottesdienst, nicht am Sabbat, sondern auch an einem Montag. Jetzt die Frage, was ist denn an diesem Bild? Entschuldigt, ich mach's wieder ganz widerlich. Was ist jetzt an diesem Bild, wo jetzt Jesus blutend drauf ist? Was ist denn da so anziehend? Darf man das mal in Frage stellen? Was ist jetzt da so toll? Dieses zeigt uns, dass wieder was zusammengeht. Weil jeder Mensch draußen, ob er das versteht oder nicht, er kann erkennen, wenn Jesus drauf ist, oh, das soll ja für mich sein. Merkt ihr? Die brauchen keine Bibelstunde, dass das für sie ist. Das haben es alle sofort begriffen. Die Frage ist nur, glaube ich das? Also mit anderen Worten, dieses Bild zeigt, dass Gott die Initiative ergriffen hat. Der hat nicht gewartet, bis du Lust hast, bis du in den Gottesdienst kommst, sondern er zieht dich. Keiner kann Christ werden, der nicht vorher zu Gott gezogen wurde. Es geht nicht. Jeder Mensch erkennt, wenn er das Bild sieht, dass Gott eine Liebe zur Menschheit hat, die unvorstellbar ist. Und das macht natürlich anziehend. Es gibt so eine bekannte Geschichte, Kommunismus, eine Frau, ich habe jetzt ihren Namen nicht im Kopf, ihr werdet sie bestimmt kennen. Die wollte mit aller Gewalt den Kommunismus nach oben bringen. Und die war Feuer und Flamme. Das war ihre Religion. Das war ihr Glaube. Sie hat alles dafür getan. Für sie war der Kommunismus das Beste. Doch dann passierte was Komisches. Sie hat gemerkt, dass es welche gibt in ihrem Land, die das so langsam in Frage stellen mit dem Kommunismus. Und die Gegner plötzlich wurden vom Kommunismus. Und was war dann? Was ist passiert? Was hat der Kommunismus mit solchen schnell gemacht? Verzeiht mich, ich mache es jetzt mal ganz sanfte. Ja? Und da war sie nicht einverstanden. Da hat sie gesagt, stopp, halt. Moment mal. Gibt es bei uns denn kein Umerziehungsprogramm? Gibt es denn nicht, wo wir solche Menschen mal die Wahrheit zeigen, den Kommunismus? Und wir sie dann erst recht zum Kommunismus ziehen? Und die hat sich plötzlich für diese Menschen eingesetzt, hat gesagt, schickt sie zu mir, ich zeige ihnen, dass der Kommunismus das Beste ist. Doch dann kam was, mit was sie nicht gerechnet hat. Was haben dann die Hohen des Kommunismus gemacht? Sie haben sie einkassiert. Und damit sie natürlich schweigt, psychiatrische Anstalt, Spritzen gegeben, ruhig gestellt, Jahre, Geschwister. Jahre. Und da gab es eine Krankenschwester anscheinend, die war ganz besonders in Anführungsstrichen fein, also das Gegenteil zu dieser Frau. Die hat sie gespuckt, hat ihr vielleicht elektrische Schläge gegeben, wir wissen es nicht genau. In der Wikipedia, glaube ich, sie hat sie gequält. Ja. Und als Jahre vorbeigingen, die Anstalt wurde zugemacht, Kommunismus besiegt, ihr kennt es, ist die Frau rausgekommen, wollte natürlich oftmals ihr Leben nehmen, war am Boden zerstört und lernt Jesus am Kreuz kennen. Und sieht, da ist jemand, der genau dich umändern will. Der nicht sagt, bist du perfekt? Nein, weg. Bist du gut? Komm, wir machen was zusammen. Nein, genau das ist ihr Problem. Leute, die anders sind, will er retten. Und das hat sie nicht verstanden. Da ist jemand, was sie eigentlich mit dem Kommunismus vorhatte, gab es bei ihr jemanden. Und verliebt sich in diesen Jesus. Aber dann merkt sie ganz schnell, dass sie eine Aufgabe hat. Denn wenn sie wirklich Christin ist, sagt Jesus ihr ins Gesicht, suche diese Frau aus dieser psychiatrischen Klinik auf, die dich gequält hat. Aber nicht, um sie zurückzuquälen, nicht, um sie ins Gefängnis zu bringen oder zu zeigen, schau mal, wie bös du damals warst, sondern um ihr zu vergeben. Da hat sie auch erst mal eine Zeit gebraucht. Aber was haben wir gehört? Was sagt der Text? 1. Johannes 5. Du liebst Jesus und die Gebote sind nicht schwer. Also hat sie Christus um Hilfe gebeten und hat gesagt, helf mir, gib du mir die Vergebung. Und dann geht sie zu dieser Frau. Die erschrickt, die will erst wegrennen, die hat Angst. Und plötzlich fangen sie, glaube ich, beide das Weinen an. Was mit dieser Frau passiert ist, weiß ich leider nicht. Ich kenne die Geschichte nicht, jede Einzelheit. Ihr könnt es aber nachlesen. Ist ja eine große Geschichte gewesen. Ich benutze sie nur, um zu sehen, was es heißt, dass Jesus zieht. Seine Vergebung genau den Feinden, das zieht. Nicht den Guten ziehen, das zieht die Guten, aber nicht die Bösen. Aber wenn Jesus die Bösen zieht, das zieht, das hinterlässt Spuren im Herzen. Zu sehen, dass Gott die Menschen liebt, die eigentlich ihn nicht lieben. Dass Gott Menschen verändern möchte, die eigentlich alles andere als menschlich sind. Das zieht. Und so ein Glaube führt natürlich dazu, dass du auch diese Gerechtigkeit, die Jesus hat, auch haben möchtest. Diesen Frieden, den Jesus hat, auch haben möchtest. Ihr kennt es, was der Hauptmann, der römische Hauptmann, am Kreuz gesagt hat. Es war ein widerlicher Mensch. Er war dabei, wo Jesus geblutet hat. Er hat ihm nicht geholfen. Er war dabei, wo man Jesus direkt ins Gesicht gespuckt hat und gesagt hat, wer war es, Weissage. Er stand da. Aber er sah, dass dieser Jesus anders war wie die anderen, die dann geflucht haben und vielleicht den Fesseln, sondern der sie liebevoll angeguckt hat. Der am Kreuz gesehen hat, dass er nicht hasserfüllt ist, sondern noch um Vergebung für die Menschen bittet. Und dann hat er die Natur angeguckt, wo er am helllichten Tag es stockdunkel wird, sagt der Matthäus 26. 3 Uhr nachmittags war es stockdunkel. Plötzlich bewegte sich alles. Am 3 Uhr nachmittags hat der Hauptmann noch nie erlebt. Und dann war für ihn das Fazit, ohne keine Bibelstunde hatte der gehabt, Geschwister, keine. Der hat nur durch Augen gucken, kam er auf die Erkenntnis, dass dieser Mann, der da am Kreuz ist, der Sohn Gottes ist. Wir denken nur manchmal, wir brauchen da motzmäßig viel Theologie und so. Es gibt Menschen, die hatten gar keine. Die haben nur geguckt und haben gesagt, es gab noch nie jemanden, den ich so bespuckt habe, der mich so liebevoll angeschaut hat, der am Kreuz so liebevoll war und wo die Natur plötzlich verrückt spielt. Und dann hat er gesagt, ich glaube das, was dieser Mann da erzählt, dass er der Sohn Gottes ist. Ich frage mich manchmal, wir glauben nicht, dass Jesus dich von deiner Lieblingssünde befreien will. Das glauben wir nicht. Ist es wirklich nicht, dass du es nicht glaubst? Oder möchtest du es nicht? Das ist ein Unterschied. Weil wenn du es nicht möchtest, dann kann es Jesus auch nicht. Das stimmt. Aber wenn du es möchtest, dann kann dich Jesus von dieser Sünde freimachen. Und er wird es auch tun. Denn er hat keinen Gefallen dran, dass du in die Gemeinde gehst und behauptest, ich glaube Gerechtigkeit an Glauben, Klammer auf, aber nicht meine Lieblingssünde. Davon hat Jesus nichts. Wir kommen langsam zum Schluss. Epheser Kapitel 5. Ihr kennt auch alle den Text. Ich habe versucht, einfache Texte zu bringen, dass man nicht irgendwie was anzweifelt. Epheser 5. Ab Vers 25. Da ist der erste Teil, geht es vielleicht um Ehe. Den überspringen wir jetzt. Ehe ist jetzt nicht unser Thema, aber ich lese ihn ganz, ja. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Warum? Um sie zu heiligen, sie zu reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte. Und jetzt kommen Worte, die man fast schon nicht glauben will. Die keinen Flecken und keine Runzel oder irgend dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Geschwister, wenn das eintrifft, wenn wir alle an die Gerechtigkeit Jesu glauben, dann werden wir dieses Geheimnis Gottes, die Erlösung an uns, Jesus Christus in dir und in mir, laut Kolosser 1, werden wir offenbaren und Jesus wird dann kommen. Denn nur das ist ja der Hinderungsgrund. Oftmals verhalten wir uns, dass der Hinderungsgrund ist, weil der Böse noch nicht so weit ist. Weil die katholische Kirche noch nicht so weit ist, Pustekuchen. Wenn die Gemeinde Gottes an diese Gerechtigkeit Jesu glaubt, ist das Sonntagsgesetz schon unter Schublade. Ist der Feind schon da, um es dir wegzunehmen. Er denkt natürlich mit Gewalt wegzunehmen. Aber Geschwister, erst musst du doch in einem befriedigenden Zustand, in einem, wo mich noch keiner zwingt, oder? Wo noch alles ein bisschen liebevoll ist. Erst muss ich doch in so einem Zustand Gottes Gebote gerne und leicht halten wollen. Wir sagen dann immer, am Schluss, wenn dann die Bösen kommen. Ja, das stimmt. Aber ich muss doch erst mal in friedlichen Zeiten das machen. Versteht ihr, was ich meine? Macht doch keinen Sinn, mich in eine Krise reinzulaufen zu lassen, wenn ich es schon nicht mal in friedlichen Zeiten mache. Versteht ihr, was ich meine? Geschwister, wer an Jesus glaubt, der hat keine Lust am Ungehorsam. Er hat keine Freude am Ungehorsam. Für den ist es schwieriger, ungehorsam zu sein, wie gehorsam. Ihr kennt alle, was in Römer 5 ab Vers 12 steht. Wir wollen es gar nicht lesen. Durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen. Und wir haben alle jetzt eine sündige Natur. Jetzt frage ich euch, was ist schwerer, die sündige Natur oder Gottes Gnade? Was ist einfacher? Wir sagen immer Gottes Gnade, aber wenn Gottes Gnade mehr Kraft hat wie die sündige Natur, ja, wieso zeigen wir es dann nicht? Wieso sagen wir dann plötzlich, nee, deine Lieblingssünde behältst du für dich. Das machst du mit Christus schon irgendwie aus, das wird schon irgendwie gehen. Ja, dann ist die Gnade schwächer wie die sündige Natur. Wenn ich aber beweise, dass Gottes Gnade stärker ist, dann bin ich Gottes Gnade gehorsam, genauso wie ich vorher der sündigen Natur gehorsam war. Denn wenn der Chef reinkommt und sagt, der Markus Michael kriegt ab morgen 300 brutto mehr, da hat mir keiner sagen müssen, warum ich nicht. Das war automatisch in mir drin, versteht ihr? Die ersten Gedanken, warum ich nicht? Ich war doch viel besser wie der Markus Michael. Habe ich nicht eine verdient? Aber wenn die Gnade Gottes in mir ist und die angeblich stärker ist, ja, dann sage ich, Markus Michael, ich freue mich für dich. Letzter Punkt. Auf den gehe ich aber nur 2-3 Sätze ein, weil es war bei meiner letzten Predigt die Heiligtumsbotschaft. Jetzt haben wir sogar noch eine weitere Motivation. Wir leben in der Zeit, wo Jesus seinen Lohn bekommen will. Wer ist der Lohn von Jesus? Das sind die Gläubigen, das sind wir, die er mit heimholen will. Jesus möchte die Sünde endlich reinigen. Er möchte endlich sein Volk zu sich nehmen. Ja, dann habe ich ja noch mehr. Dann kommt ja zu meinem Glaube auch noch das Thema Zeit hinzu, dass es jetzt soweit ist. Es war jetzt bei Paulus nicht so. Weil Paulus wusste, ich werde erst mal sterben, wird ein bisschen noch dauern. Was sagte er in Thessalonicher? Es muss erst der, der jetzt noch an der Macht ist, beiseite geschoben werden, damit das Tier, ihr wisst, kommt und so weiter. Er wusste es, die Zeit ist jetzt noch nicht gleich da. Aber wenn ich jetzt in der Zeit lebe, dann kommt doch auch noch der Zeitfaktor hinzu, dass ich sage, Jesus möchte jetzt endlich mich heimholen. Wollen wir diesen Glauben haben, Geschwister? Ich möchte ihn auch haben. Ich tue mich so wahnsinnig schwer mit der Ernährungsbotschaft. Da merke ich, wie Satan meine 3 Zentimeter Gaumenfreude immer mir wieder aufzeigt. Aber ich weiß, wenn Jesus für mich diesen Sieg errungen hat, dann wird er mir auch Freude an dieser Gesundheitsbotschaft schenken, nicht eine Last, nicht einer, du musst, und auch wenn du das nicht magst, kriegst du Krebs. Und nee, er wird dir sagen, ich schenke dir doch was, das ist keine Last. Aber man muss selber das Einverständnis geben. Man muss zu diesem Ziehen am Kreuz Ja sagen. Wenn du Nein sagst, dann stimmt, dann bleibt die Lieblingssünde in dir. Aber wenn du Ja sagst und sagst, Jesus, du bist in allem gleich geworden, du hast den Kampf als Sieger gekämpft. Du hast die Sünde in meinem Fleisch verdammt. Dann bitte ich dich, helfe mir. Und er wird dir helfen. Und am Schluss kommt das raus, dass du sogar für Jesus in tiefster Not eher sagst, dann beende es mit mir, aber ich bin dir nicht ungehorsam. Das können wir uns heute nicht vorstellen, ich weiß es. Deswegen sage ich doch erstmal in Friedenszeiten, bevor wir auf die bösen Zeiten kommen. Aber so weit geht der Glaube, dass du lieber sagst, nee, ich nehme Nachteile in Kauf, bevor ich meinem Heiland was Böses tue. Wir haben die Geschichte von Josef, Geschwister. Josef hat nur Leid erfahren. Und von wem hat er am Anfang Leid erfahren? Von seinen eigenen Brüdern. Boah, gibt es was Schlimmeres, wie wenn Satan dich durch deine eigenen Glaubensgeschwister prüft, die dir nichts gönnen, die dich am liebsten verpfeifen wollen. Wir brauchen nicht wieder so tun, als ob es es nie gegeben hat. Was ist denn im Ersten, Zweiten Weltkrieg passiert? Der eine hat Heil Hitler gerufen und der andere hat gesagt, nee, Heil Jesus rufe ich dir, aber nicht Heil Hitler. Ja, was hat der andere gemacht? Glaubensbrüder. Ja, der hat ihn verraten. Er ist ins Konzentrationslager wegen ihm gekommen. Ich sage das nicht zum Ding. Ich hätte wahrscheinlich aus Angst genauso gehandelt. Bitte, das ist keine Kritik. Ich will nur sagen, sowas hat nicht nur in der Bibel stattgefunden. Tagtäglich in unserer Zeit auch. Und dann muss der Josef noch ins Gefängnis. Da muss er arbeiten für irgendeinen ägyptischen Potiphar. Ja, der war gut zu ihm, aber trotzdem, du arbeitest immer für einen ägyptischen Mann, wo du jahrelang weißt, ey, der hat so viele tierische Bilder, die der anbetet, ich fühle mich da gar nicht wohl in dem seinem Haus. Aber du warst immer Sklave. Und dann gibt es eine Frau, die dir einmal Liebe zugeben möchte, die einmal dich streichen will, die einmal dir schöne Augen macht, die einmal dir nicht sagt, dass du nur ein hergelaufener Sklave bist, dass du einen falschen Gott hast. Eine, die sagt, du bist toll, du bist hübsch. Und jetzt finde ich das so gewaltig. Dass er Nein sagt, ist schon Wahnsinn. Aber ich hätte erwartet, dass er sagt, soll ich? Soll ich nicht? Was mache ich jetzt? Nee, er rennt weg und sagt, wie kann ich meinem Gott sowas antun? Merkt ihr, was der für einen Glauben hatte? Er hat gesagt, wie kann ich? Also ich kann es menschlich verstehen, wenn du immer nur der Depp bist und jetzt ist zum ersten Mal einer lieb und nett zu dir. Das widerspricht halt dem 7. Gebot mit der Ehe. Aber jetzt ist einer mal nett zu dir. Aber er sagt, nicht mit mir. Für mich ist es leichter, gehorsam zu sein, wie ungehorsam zu sein. Weil er diesen Glauben an diesen einen hat. Ohne Wunder gesehen zu haben. Das einzigste Wunder, was er erlebt hat, ist, dass was er im Garten für den Potiphar macht, schneller die Blumen, schneller die Früchte wachsen, wie bei den anderen Dienern. Das war das einzigste Wunder, was er erlebt hat. Sonst hat er kein Wunder erlebt. Und da würde jetzt vielleicht ein Gärtner sagen, na gut, vielleicht war die Erde bei denen besser. Ihr wisst, natürlich war die Erde nicht besser. Aber könnte man jetzt menschlich vielleicht Begründungen suchen, warum seine Früchte schneller wachsen wie die von den anderen Sklaven. Es war jetzt kein 38 Jahre alter Mann, 38 Jahre kranker Mann, der plötzlich gesund wird. Da gibt es keine Begründung mehr, da gibt es kein irgendwas. Aber er wusste, Gott ist mit mir. Er macht aus meiner Erde, die gleiche ist wie den anderen Sklaven, macht er meine Früchte schneller, größer. Und das hat auch der Potiphar gesehen. Aber Satan hat sofort die Gegenreaktion gebracht, indem dass er die Frau vom Potiphar animiert hat, ja, sofort diesen Josef zu Fall zu bringen durch Sünde. Aber Josef gesagt hat, nein. Und als Dankbarkeit kommt er ins Gefängnis, weil man ihm nicht geglaubt hat. Was machst du dann? Bist du immer dann noch so gläubig, wenn du als Dankbarkeit nicht nach oben gehoben wirst, sondern nach unten gehoben wirst? Er wusste ja nicht, dass er ein paar Jahre später der zweitmächtigste Mann von Ägypten wird. Das war ja alles noch Zukunftsmusik. Er war erst mal im Kerker. Gut, wir hören auf. Möge Gott euch segnen. Ich wollte nur zeigen, was mit einem Glauben möglich ist. Dass wir wirklich wieder Johannes sagen können, die Gebote sind leicht. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater, der du bist im Himmel, Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du es bist, der seinen Sohn geschickt hat. Dass du es bist, der eine Lösung gefunden hat. Dass du es bist, der aber auch zusehen musste, wie sein eigener Sohn von uns Menschen widerlich behandelt worden ist. Vater, hab Dank dafür, dass du nicht eingegriffen hast, dass du nicht Engel gesandt hast, die das sofort aufhören lassen, sondern damit wir unsere sündhaften Neigungen durch Jesus Christus besiegen dürfen. Er möchte uns dafür helfen, aus unserer Sünde herauszukommen. Er möchte uns seinen Sieg schenken. Vater, ich danke dir dafür, für so eine Liebe, für so eine Befreiung. Du willst uns wirklich befreien, so wie du die Israeliten damals wirklich von den Ägyptern befreien wolltest. So möchtest du uns, unser Herz, von unserem eigenen sündigen Ich befreien. Bitte helf uns, Herr, dass wir unsere Lieblingssünden, die ein jeder von uns hat, dass du sie uns aufzeigst und dann in uns den Wunsch gibst, sie dir zu geben, damit du sie heilen mögest. Damit wir eine Gemeinde werden ohne Flecken und ohne Runzel. Auch wenn wir es uns jetzt nicht vorstellen können, aber unser Glaube möchte dies glauben. Vater, ich danke dir, dass du den Sieg in Jesus schon bereithältst und uns schenken möchtest. In Jesu Namen. Amen.